der Vereinspodcast des HSV.
Moin und herzlich willkommen zu Blau-Weiß-Schwarz, der Vereinspodcast des HSV. Unser heutiger Gast saß bereits in der ersten Folge hier und wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist. Laura Ludwig. Moin, Laura.
Ja, moin. Ich freue mich, hier wieder zu sitzen.
Damals in der ersten Folge ging es um deine Anfangszeit im Präsidium, zusammen mit Henrik Könke und Michael Papenfuß. Heute wollen wir ein bisschen vor allem auf deinen sportlichen Werdegang schauen. Aber vielleicht vorab, Laura, wenn ich dich vor 2 Jahren gefragt hätte oder dir gesagt hätte, dass du hier als Vizepräsidentin des HSV vor mir sitzen würdest, hättest du das geglaubt?
Nee, absolut nicht. Ja, wie gesagt, ich habe vor 1 Jahr aufgehört und davor habe ich mir garantiert keine Gedanken gemacht, mal auf die andere Seite zu springen bei einem so großen, tollen Verein und dass ich da wirklich dann auch mit 2 so tollen, kompetenten Leuten zusammensitze und ja, ein paar Entscheidungen mittreffe, hätte ich niemals gedacht.
Bald steht ja auch die HSV-Mitgliederversammlung an. Du wirst dort zum ersten Mal von Beginn an auf dem Podium sitzen. Wie blickst du darauf voraus?
Ich freue mich mega. Das wird die erste Mitgliederversammlung für mich auf der anderen Seite. Ich bin tierisch nervös natürlich. Man muss natürlich auf der Bühne sich alles zukommen lassen. Aber ich freue mich auf den Austausch, die Infos, die wir geben können, damit wir einfach alle auch zusammenkommen. Und so eine Mitgliederversammlung ist schon, hat eine tolle Bedeutung einfach, dass wir die Möglichkeit haben, in den Austausch zu kommen mit allen zusammen.
Dann lass uns doch mal auf den Weg dorthin schauen, auf deine sportlichen Anfänge. Welche Rolle hat denn Sport in deiner Kindheit gespielt?
Eine sehr, sehr große Rolle. Also angefangen hat es bei mir eigentlich mit, dass ich mit meinem Papa immer laufen gehen musste. Also am Anfang war es auf jeden Fall wollen, dann irgendwann, wo es ein musste, sind wir um den Müggelsee immer gejoggt, weiß ich noch aus Erinnerung. Und irgendwann hat mein Vater sich mal verlaufen und dann sind wir irgendwie 2 Stunden rumgeirrt und dann hatte ich keine Lust mehr. Und seitdem ist, glaube ich, auch mein Ausdauersport bei mir eher so, geht so. Ich habe dann aber viel ausprobiert. Mein Papa war Handballspieler, meine Mama war Geräteturnerin und komme halt auch aus einer sportlichen Familie. Und ich selber bin aber eher immer am Ball gewesen, beziehungsweise ich habe Badminton gespielt, bin natürlich mit Freundinnen mitgegangen, habe aber auch eine Kampfsportart mal ausprobiert, Judo. Da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, gerade mit den Jungs zusammen so raufen, das war schon cool. Und dann irgendwann mit 8 bin ich dann aber zum Volleyball gekommen und wollte da auch nicht mehr weg.
Von den Sportarten, die du jetzt gerade genannt hast, glaubst du, du hättest da eine ähnliche Karriere einschlagen können? Hättest du da ähnlich erfolgreich sein können?
Ach, ich glaube, alles, was mit Ball zu tun hätte, wäre ich bestimmt auch gut geworden. Alles andere, schwierig zu sagen. Ich hätte garantiert gerne auch, wie meine Mama, also Geräteturnen finde ich total elegant, einfach sehr schön anzusehen und krass, was sie einfach mit ihrem Körper leisten. Und das hätte ich gerne gemacht. Ich wäre garantiert aber nicht erfolgreich geworden dort. Aber alleine für den Spaßfaktor und das, wie man seinen Körper so ein bisschen ausreizen und challengen kann, finde ich extrem spannend. Und ja, Badminton, ich glaube, das wäre auch nochmal interessant gewesen, gerade so im Double, also beim Beachvolleyball, weil wir ja auch zusammen sind, in der Teamsportart, in der kleinsten Teamsportart. Und wäre schon mal interessant geworden. Alles, was mit Ausdauer zu tun gehabt hätte, niemals.
Dann ist es am Ende der Beachvolleyball geworden. Wie kam das denn zustande? Wie hast du zu deiner Leidenschaft gefunden?
Also ich habe ja im Hallenvolleyball angefangen und habe da erstmal die Liebe zum Volleyball entdeckt, aber auch eigentlich nur, beziehungsweise am Anfang war es eher so, dass ich mich aufs Training gefreut habe, weil ich meine Mädels gesehen habe oder wir in einem Team zusammen waren, relativ schnell auch uns alle gut verstanden haben. Der Trainer war tipptopp, der hat fast eigentlich den ganzen Tag in der Halle verbracht, um die Jugendarbeit im Mädchenvolleyball nach vorne zu treiben in Köpenick, wo ich herkomme. Und das war eine mega Zeit einfach und mit 13 sind wir dann ins Schwimmbad gegangen, da war ein Beachvolleyballfeld und da hat unser Trainer gesagt, komm, lass uns mal mit Beachvolleyball anfangen, weil wir im Sommer keine Hallensaison hatten und zu lange Pause, zu weit weg von unserem geliebten Sport. Ja, und dann waren wir im Freibad und haben da angefangen zu trainieren und da habe ich dann relativ schnell Blut geleckt und bin dann so nach und nach in die Under-18-Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, wurde zu Camps eingeladen vom Verband und bin dann irgendwann nominiert worden und bin zu den Meisterschaften gefahren und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es mir liegt, weil ich die Meisterschaften gewonnen habe auf einmal. Das war dann auch so echt, dass ich zur U18 Weltmeisterschaft nach Thailand geflogen bin Und das war mein allererster Flug. Ich bin vorher nie geflogen. Und meine Mama weiß ich noch ganz genau, wie die am Flughafen gesessen hat. In Tegel war das noch. Oder beziehungsweise mein Papa erzählt dann mir immer, wenn wir in Tegel waren, guck mal, da war, da ist die Treppe. Da hat Mama gesessen und ordentlich geheult, weil du losgeflogen bist. Und wir kannten damals nicht das Fliegen. Meine Eltern sind nie geflogen. Und das war schon aufregend, durch den Sport Beachvolleyball in die weite Welt zu kommen, nach Thailand das erste Mal. Ja, und dann sind wir gegen die Amerikanerin und gegen die Brasilianerin, haben wir dann ganz gut ausgesehen und haben die Goldmedaille auch da schon mit nach Hause genommen. Ja, und da habe ich gemerkt, Beachvolleyball ist einfach mein Leben. Also ich mag das auch, zu zweit auf dem Feld zu stehen, auch so ein bisschen unser eigener Boss zu sein, weil auf dem Feld sind wir alleine, wir haben den Trainer nicht am Feld. Und müssen alleine funktionieren und haben sehr große Verantwortung. Und ich glaube, das hat mir sehr gut getan und sehr gut gefallen.
Der Sport war also relativ früh auch schon ein Vehikel für dich, um die Welt kennenzulernen, um ja neue Leute kennenzulernen.
Ja, absolut. Und das habe ich geliebt. Also das fehlt mir jetzt auch, muss ich sagen, an der World Tour, dass ich die Leute von der World Tour nicht mehr sehe, die Freunde, Freundinnen aus anderen Ländern, andere Kulturen sehen, anderes Essen sehen, und das hat mir schon extrem gefallen. Also der Lifestyle von Beachvolleyball ist schon sehr cool.
Abgesehen von den Erfolgen, abgesehen von den Menschen, die das alles ausgemacht hat, was hat so die Faszination Beachvolleyball per se für dich ausgemacht schon immer?
Dass ich es erstmal extrem gut drauf habe. Beachvolleyball und im Sand mich ganz gut wohlgefühlt hat. Also man weiß ja selber, ne, im Sand musst du erstmal lernen, dich zu bewegen, und eine Ausdauer ist auch was anderes, als wenn du auf einem harten Boden läufst. Man muss sich sehr schnell anpassen können, weil es dem Windwetter bist du ausgesetzt, der Sonne, dem Wind, dem Sand. Der Sand ist immer wieder unterschiedlich. Entweder sind wir am Strand, wo es sehr natürlich ist, und den Sand mag ich am liebsten. Aber wenn wir jetzt wir haben ja auch in der Stadt gespielt, und da ist der Sand dann halt auch komplett anders gewesen, der dann hingekarrt wurde. Und da so diese Anpassungsfähigkeit, der sich auf die äußeren Begebenheiten schnell dran zu gewöhnen und dann das zu akzeptieren, dass es auf beiden Seiten so ist, habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und dann muss ich sagen, zu zweit auf dem Feld stehen und fast eine eher ähnliche Beziehung zu führen, mit vielleicht einer Person, mit der du nicht Best Friends bist oder vielleicht nicht unbedingt wie in einer Ehe dich liebst, musst aber miteinander klarkommen, also musst wirklich sehr ehrlich miteinander umgehen, sehr offen, was deine Stärken, Schwächen sind, wie man sich gegenseitig unterstützt, wie man aber auch selber unter ein Loch, aus dem Loch rauskommt und so. Das war schon eine sehr offene Kommunikation, die über die Jahre perfektioniert werden musste. Und das fand ich auch extrem spannend. Ich war am Anfang bestimmt kein guter Mitspieler, keine gute Mitspielerin, weil ich auch eher mal der Typ war, ja, meine Partnerin ist immer schuld, ich mache alles richtig. Das musste ich auch extremst lernen, wie man damit umgeht, dass ein Fehler von uns als Team nicht so schlimm ist, dass man da Geduld haben muss. Und der Sport hat mich da schon extrem weit gebracht, was die Persönlichkeit auch angeht.
Jetzt klingt das alles sehr locker mit sehr vielen frühen Erfolgen in deiner Karriere. Gab es dennoch vielleicht auch Momente, wo du gezweifelt hast, wo du ja vielleicht sogar ans Aufhören gedacht hast?
Es gab echt einen Moment, der war sogar mit 13, da war eine Sichtung vom Hallenvolleyball, und dann sind wir in Kienbaum gewesen und mit ganz vielen anderen Mädels in meinem Alter, und dann mussten wir, ich glaube, wir haben 3-4 Tage lang nur Tests gemacht, ne? Also es geht natürlich auch um Sprunghöhe, Sprungweite, wie schnell man ist, wie groß man ist, wie man mit dem Ball umgeht, also diese ganzen, oder koordinative Übungen, koordinative Tests. 3 Tage lang, und ich war mega gut, hatte ein super gutes Gefühl. Ja, aber am Ende wurde ich nicht nominiert und konnte es einfach nicht fassen, dass dann auch ja große Mädchen genommen wurden, eher, die vielleicht nicht so gut mit dem Ball umgehen konnten in dem Alter noch. Da habe ich ja mit 13 früher nicht gecheckt, dass sich das alles noch entwickelt. Aber da war schon echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, warum mache ich das jetzt hier eigentlich, wenn ich noch nicht mal hier gefühlt in den Übungen die mit Beste bin, beziehungsweise das meiste Talent habe, und dann trotzdem nicht genommen werde, weil ich nicht groß genug bin in den Augen von den Trainern. Oder das hat mich schon ein bisschen ja niedergeschlagen, muss ich sagen, in der Zeit. Also wenn, ich kann mich gar nicht mehr so doll dran erinnern, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt auf. Meine Mama meint aber, ich war kurz davor, eigentlich aufzuhören mit dem Sport. Ja, aber das jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass weil ich in so einem tollen Team beim Köpenicker SC war mit meinen Mädels zusammen und da viel Erfolg auch in der Jugend hatte und Spaß an der Sache hatte, hat mich das einfach auch aufgefangen und ich wäre nie von der Sportart weggegangen.
Du hast dann auf jeden Fall eine große Karriere hingelegt, die dann offenbar fast schon verhindert worden wäre. Ich kann mir vorstellen, im Laufe der Karriere, je höher man steigt im Niveau, desto größer werden vielleicht auch die Herausforderungen, denen man begegnet. Was waren da so die größten Hürden?
Also beim Beachvolleyball ist es ja so, dass du zurzeit bist und du hast keinen Auswechselspieler. Und da, wenn du mit Verletzungen zu kämpfen hast, dann muss man echt mit Verletzungen und Spielzeit, Spielerfahrung, Wettkampf, wo du Punkte sammeln musst für die Olympia-Quali, das zu kombinieren oder auszuhalten oder zu balancieren, ist schon eine krasse Hürde, muss ich sagen. Also damit umzugehen, das muss man lernen. In der Zeit, wo ich mit Kira Walkenhorst, mit der ich dann auch die Goldmedaille holen durfte, Kira war halt echt oft verletzt, aber wir haben das super gut im Team hinbekommen. Also da auch nochmal, ne, Chapeau an unser Team, dass wir da so zusammengehalten haben und immer wieder die Wege uns angeguckt haben, wie wir so Phasen mit Verletzungen oder OPs ja durchbringen können und wie wir individuell auch in der Zeit besser werden können, aber auch im Team wieder gestärkt rausgehen. Und das muss ich sagen, das war so 5 Jahre echt Lernen. Und ja, andere Herausforderungen sind natürlich, wenn du dir ein großes Ziel setzt, wie jetzt Olympia Gold 2016, aber eine Olympia Quali fängt halt 2 Jahre vorher bei uns an und da aber noch nicht die gewünschten Punkte sammelst, damit umzugehen, da Geduld zu haben, Sachen trotzdem wieder anzupassen, Veränderungen einzugehen. Und das ist wieder so ein Bereich, der uns übelst geprägt hat durch die Sportart. Und deswegen würde ich noch nicht mal sagen, dass es Herausforderungen insgesamt sind. Das ist einfach ein Lernprozess. Und ja, ein Prozess ist ja im ganzen Leben. Jeder hat seine Prozesse. Und genau, das war es bei uns im Team auch.
Du bist ja auch ein großer Familienmensch, hast 2 Kinder, Ehemann. Inwiefern war dir deine Familie auch immer eine Stütze in Momenten, die vielleicht nicht ganz so leicht waren?
Immer eine große. Also mal angefangen auch von meinen Eltern alleine oder von meiner gesamten Familie. Die standen immer hinter mir. Meine Eltern waren bei jedem Turnier, wo sie mit Auto hinreisen konnten am Anfang, weil sie wirklich nicht geflogen sind, wo ich noch nicht keine Söhne hatte. Sind sie überall mit dem Auto hingereist, um die Turniere mitzubekommen. Als ich dann meinen ersten Sohn bekommen habe, habe ich dann Mama auch gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Wir bräuchten dich dann auch mal auf Turnieren, die dann auch mal weiter weg sind, wie zum Beispiel in deinem Lieblingsland Brasilien. Und dann musste Mama dann, hat sie eine kleine, wie sagt man, eine Therapie gemacht und ist gegen ihre Flugangst angegangen, so dass sie sich dann wirklich in ein Flugzeug gesteckt hat, weil sie ja ihren Enkel betreuen wollte und mich unterstützen wollte auf den Turnieren. Und sowas alleine, das hat uns echt in den letzten 7 Jahren also hat gezeigt, dass sie immer dahinter gestanden haben. Genauso wie mit meinem Mann, der mich in allen Lagen unterstützt hat. Ob als Trainer sogar für einige Jahre oder auch als der Papa zu Hause, als wir unseren 2. Sohn bekommen haben, dass wir das eher mal organisieren mussten, dass jemand zu Hause ist und wir nicht alle immer zusammen rumreisen. Weil ich muss sagen, mit dem 2. Kind war die Organisation schon eine andere Nummer als mit einem Kind. Die 2 Jahre haben super geklappt, aber wir mussten uns halt ein bisschen umstrukturieren, was das Team angeht, was die Reisen angeht. Aber ja, die stehen immer hinter uns. Mein erster Sohn, der hat das am Anfang, glaube ich, noch nicht ganz so viel mitbekommen im Stadion, weil meine Mama oft dabei war und er mal auf den Spielplatz mit ihm gegangen ist. Weil der Theo, der wollte eher auf den Spielplatz, nicht ins Stadion. Und beim Lenny war es dann so, dass er von Anfang an mit im Stadion war und feiert es im Stadion. Also er weiß auch, wann man klatschen muss, er weiß, wann man einen Punkt gemacht hat. Und das mit 2 Jahren, da sind süße Videos entstanden, die schon echt schnuckelig sind.
Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, einerseits die Familie als Stütze, andererseits will man natürlich auch dem gerecht werden, aber auch dem Sport. Wie hast du es da geschafft, den Spagat zwischen dem Muttersein und der Leistungssportlerin zu meistern?
Vor allem mit den Leuten, die um mich herum waren, also mit Familie, Freunden, dem Team. Ich würde sagen, ich habe ja, als ich Mama geworden bin, immer eine Partnerin auch gehabt, die noch nicht Mama war oder keine Kinder hat. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Luxus dabei, dass man schon hin und wieder bei Reisen oder bei Planungen geguckt hat, wie kriege ich das auch mit oder wie kriegen wir das in der Familie organisiert oder geplant. Und das ist natürlich in so einem kleinen, autarken Team, wo wir auch irgendwie die Entscheidungsfreiheit haben, perfekt in der Sportart. Und da, wenn ich, wir haben ganz tolle Tagesmammis gehabt, die auf unsere Söhne aufgepasst haben. Das waren quasi die Mammis von Freundinnen auch, die sich dann mit in die Familie integriert haben. Dann haben wir eine ganz tolle Freundin, die mit meinen beiden Söhnen oder mit unseren beiden Söhnen, also wirklich Best Friends ist, die sich mehr freuen, sie zu sehen, als wenn ich sie vom Kindergarten abhole. Meine Mama ist immer wieder mit Reisen gekommen, meine Schwiegermama ist immer wieder mit Reisen gekommen, um auch auf die Jungs aufzupassen, während ich dann halt meinen Sport machen kann oder während wir mal unseren Sport machen können. Also mein Mann war dann auch jahrelang mein Trainer und das zu kombinieren war, das ist auch eine ordentliche Aufgabe gewesen, muss ich noch dazu sagen. Wir haben ja zum Glück eine Sportpsychologin, die auch sehr integriert war in die Familiengeschichte und ja uns dann auch öfters mal ein Mentor war, oder beziehungsweise ein ja, Moderator, weil man halt so diese Rollen als Paar oder Mama und Papa und dann aber auch als Spieler und Trainer, das war auch eine Herausforderung, aber haben wir gut gemeistert und hat extrem viel Spaß gemacht und da haben wir uns auch nochmal sehr gut kennengelernt, muss ich sagen.
Jetzt können deine Kinder natürlich von einer der Besten lernen. Sind sie denn auch schon im Sand aktiv oder steht das noch bevor?
Im Sand, ja, sie lieben Spielplätze. Aber nicht mit, die Hände sind nicht am Ball, sondern der Fuß ist am Ball. Also mein Großer spielt Fußball mit sehr viel Leidenschaft und er kann Volleyball spielen, aber irgendwie landet der Fußball, der Ball immer wieder an dem Fuß. Und bei dem Kleinen, da sind wir dann aber so, dass wir mit Luftballons Volleyball spielen. Der mag das sehr gerne, den Ball hochhalten mit den Händen, aber will natürlich auch seinem großen Bruder hinterher und hat auch oft den Ball am Fuß.
Also ist da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit von der Mama fällig?
Ach, ich glaube, das entweder kommt oder es kommt nicht. Wir spielen immer mal im Garten oder am Strand Volleyball, da machen sie mit. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn sie eine andere Sportart finden, wo sie, oder noch muss ja noch nicht mal Sport sein, lass es Musik sein, wenn sie was finden, worauf sie Bock haben. Natürlich hat das auch immer mit Vorbildfunktion oder Inspiration, also mit dem, was sie sehen, werden sie auch machen. Es spielt natürlich auch die Freunde oder Schule, Kindergarten eine Rolle und deswegen, wir sind da sehr, sehr offen. Hauptsache, sie finden was, worauf sie einfach Bock haben und Leidenschaft entwickeln, wo sie ihr Umfeld entwickeln. Mal gucken. Nach Beachvolleyball sieht sie gerade nicht aus.
Dann lass uns nochmal zurückkommen zu deiner sportlichen Karriere. Du hast deine größten Erfolge mit der Raute auf der Brust geholt. 2013 bist du zum HSV gegangen. Wie kam das damals zustande?
Ja, ich wollte halt bei einem geilen Verein starten und ich habe in Hamburg gelebt, also warum nicht dann HSV und das war mega. Also von Anfang an habe ich mich wie in einer Familie gefühlt. Wir sind natürlich als Beachvolleyball-Team sehr autark und sind viel alleine unterwegs, aber das war immer so, dass man nach Hause gekommen ist, nach Hamburg zum Verein. Man hatte immer jemanden am Backup, wenn man irgendwie mal was brauchte oder Hilfe brauchte oder Fragen hatte und deswegen auch so lange beim HSV.
Was hat sich denn für dich seit deinem Wechsel zum HSV verändert und was hat es dir auch immer bedeutet, die Raute, den HSV zu repräsentieren?
Die Raute zu präsentieren hat mir mega viel bedeutet. Also ich musste natürlich da auch reinwachsen, aber erst habe ich mich hier in die Stadt und die Leute verliebt. Dann habe ich mich in den Verein verliebt, beziehungsweise auch in die Leute, die in dem Verein sind. Also weil ich glaube, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so dieses Familiengefühl oder Zuhausegefühl, das habe ich durch die Raute halt auch bekommen. Und die in der Welt zu repräsentieren, und klar wird man auch in der Welt immer mal drauf angesprochen, was hast du denn mit dem Fußball zu tun? Den dann aber zu erklären oder denen einfach zu kommunizieren, dass der HSV noch so viel mehr ist als Fußball, habe ich natürlich jetzt auch, seitdem ich nicht mehr als Sportlerin für den HSV antrete, sondern tiefer einblicken kann als Vizepräsidentin, kriege ich noch viel, viel mehr mit, wie mega die ganze Gemeinschaft ist, die über den HSV präsentiert wird, beziehungsweise die Gemeinschaft geschaffen wird, für alle Menschen an den Sport zu kommen. So viele Angebote, so viele Projekte, so viele Veranstaltungen, wo man einfach zusammenkommen kann. Und ja, wir Menschen einfach zusammenkommen und miteinander die Zeit, das Leben genießen. Und das finde ich halt einfach so bewundernswert von dem Verein, muss ich sagen. Egal, welche Sportart du liebst, egal, welche Leidenschaft du hast, wir kommen hier zusammen und haben einfach eine mega Zeit zusammen. Also deswegen habe ich vorhin auch gemeint, ich finde es einfach mega, immer hier reinzukommen, weil es einfach eine sehr angenehme Art ist, den Tag zu starten. Und freue mich über die nächste Zeit, die ich noch vor mir habe hier.
Du hast dich in die Stadt verliebt, du hast dich in die Menschen verliebt. Hamburg ist deine Wahlheimat geworden. Was macht die Hansestadt so besonders für dich?
Oh, die ist so vielfältig, genau. Also die Stadt ist vielfältig, der Verein ist vielfältig. Deswegen, für jedermann ist hier einfach was. Und ich habe das Gefühl, man respektiert sich hier einfach ordentlich. Wir sind auf kleinem Raum für so eine große Stadt. Und es gibt hier so viele Möglichkeiten für Hobbys, Zusammenkünften, Gemeinschaften. Die Viertel finde ich auch mega, dass die verschiedenen Viertel, Stadtviertel, so eng beieinander sind, so verschieden sind und trotzdem alle miteinander halt klarkommen. Und das muss ich sagen, finde ich schon cool. Wir sind am Wasser, alleine mit der Alster und mit der Elbe. Ich wollte immer am Wasser leben. Gut, jetzt wohne ich ein bisschen außerhalb, ich bin ein bisschen vom Wasser weggezogen, aber trotzdem ist das immer wieder schön.
Liebeserklärung in Hamburg, würde ich sagen.
Meine Mama darf den Podcast nicht hören. Mama, es tut mir leid, ich liebe auch Köpenick. Ich liebe unser Zuhause, aber ich bin Hamburgerin, Mama. Es tut mir leid.
Dann zurück zum Sportlichen. 2016, viele Menschen werden Rio mit dir verbinden. Nehmen uns mal mit auf den Weg. Wie war die Qualifikation? Wie waren die ersten Wochen? Wie waren die Vorrunden bis zum großen Triumph?
Haben wir so viel Zeit, dass ich darüber...
Unbedingt.
Ja, 2016, Rio Gold. Man muss da sagen, das war ein langer Weg bis zu dieser Goldmedaille, weil ich auch zwei Olympische Spiele davor schon hatte. Und in den zwei Olympischen Spielen, 2008 und 2012, Peking, London... Ja, habe ich einfach verkackt. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich habe auf diesen Höhepunkten immer wie versteinert gespielt und das hat mich tierisch genervt und das wollte ich beim nächsten Mal besser machen. Gerade mit den Vorbildern Brink Reckermann, die dann in London Gold geholt haben. Ich habe auf der Tribüne gesessen, dachte mir nur so, das kann doch nicht wahr sein, dass sie das schaffen und ich nicht. Nee, aber das hat mir auf jeden Fall einen Anstoß gegeben, dass ich da noch einen draufsetzen möchte. Ich habe bestimmt irgendwo immer Talent am Ball gehabt. Aber das hat auf jeden Fall nicht ausgereicht. Und genau, mit Kira Walkenhorst und unserem neuen Trainerteam sind wir dann die 4 Jahre angegangen bis 2016. Und das Ziel war immer Gold. Und das aber auch so auszusprechen und daran zu glauben. Also da haben auch auf jeden Fall ein Stück Julius und Jonas mit dran Erfolg, weil die das vorgemacht haben. Und darauf alles auszurichten mit den Verletzungen, die wir hatten, mit den Veränderungen, die wir hatten. Durch die Veränderung hat das alles auch am Anfang nicht immer so, ne, war viel Frust da, weil es nicht immer so gelaufen ist. Wir haben Techniken verändert, Athletik verändert, ich bin in die Ernährung, habe ich mich mehr fokussiert, überhaupt meinen Lebensstil. Und da waren sehr, sehr viele, sagen wir mal, Baustellen, die ich versucht habe, auf jeden Fall gerade zu richten. Und das ist ein mega Life-Change gewesen, aber total wertvoll für mich und mein Leben und auch für uns im Team. Die Qualifikation von den Olympischen Spielen oder beim Beachvolleyball geht immer 2 Jahre vorher los, 2 Saisons, kann man Punkte sammeln. Und Anfang der Qualifikation hatte Kira dann auch wieder leider ein Knieproblem, sodass sie operiert werden musste. Und da fing es schon mal mit dem ersten Problem in der Qualifikation an, so, ne? Und das hat sich so die erste Saison auch so hingezogen, dass wir so ganz gute Auf und Abs hatten. Und dann irgendwann hat es nach 3 Jahren Zeit zusammen, hat es Klick gemacht. 2016 sind wir dann in die Saison gegangen und haben extrem viele Turniere gewonnen. Und wir hatten das erste Mal so ein Gefühl von unschlagbar sein. Und das haben auch andere Teams berichtet. Und das war so ein mega krasses Gefühl, dass ganz viele Sachen, die wir verändert haben, die wir angegangen sind, die Baustellen, die wir angegangen sind, dass sie irgendwann gegriffen. Und das hat sich alles so natürlich angefühlt und nicht mehr so angestrengt. Und wir waren einfach besser. Und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und sind mit sehr viel Selbstbewusstsein in das Turnier in Rio gegangen. Und haben da auch einen völligen Fokus auf uns nur gehabt, haben vieles gemacht, wie wir es auch in den anderen Turnieren gemacht haben, weil ich glaube schon das große Problem bei mir vorher in den anderen beiden Olympischen Spielen war so, dass ich das zu hoch immer eingeschätzt habe in meinem Kopf. Also ich habe mich da nicht gut genug drauf vorbereitet von der mentalen Stärke her, dass ich durch Routinen oder durch die Sachen, die wir im Turnier halt angegangen sind im Team, dass wir das auch auf Rio produzieren, auf unser Höhepunkt, auf unseren Traum, auf unsere Vision, das aber ein bisschen runterzubrechen auf das, was wir können und uns darauf zu fokussieren. Und das hat super gut funktioniert. Natürlich aber auch immer wieder mit unserem Team. Also unser Head Coach, Co-Coach, unsere Sportpsychologin, unser Physiotherapeut, unser Arzt, die waren alle tief mit in diesem Team drin, die uns immer wieder begleitet haben und auf dem Weg gelassen haben, sodass wir uns nicht ablenken lassen. Es ist leicht, sich auf den Olympischen Spielen ablenken zu lassen. Also gerade wenn ihr habt bestimmt vom Olympischen Dorf schon gehört, was das für ein mega Zusammenkommen ist. Das ist auch mega Energie im Olympischen Dorf. Gerade so auch in der Mensa. Also ich habe bei den ersten Olympischen Spielen, glaube ich, in der Mensa nur gesessen und habe immer nur mit dem offenen Mund alle angestarrt und gerätselt, welche Sportart, aus welchem Land, und habe versucht natürlich auch mal in Kontakt zu kommen. Ich habe es gemocht, mit den anderen zu quatschen, aber es ist halt eine krasse Ablenkungsgefahr auch. Also es hat beides, und da so die Balance hinzukriegen, das ist auch ein Lernfaktor, ein Prozess. Ja, und das hat aber alles ganz gut funktioniert 2016. Ich glaube, weil wir auch die Erfahrung aus den anderen Olympischen Spielen mitgebracht haben, zumindest bei mir und dem Trainerteam. Kira war zum ersten Mal bei dem Olympischen Team und hat das mega mitgemacht. Ja, und dann standen wir auf einmal da ganz oben, und das war schon ein krasses Gefühl.
Das klingt jetzt so, als hättest du dir gar nicht mehr so den Druck gemacht, den du noch in den Jahren davor empfunden hattest.
Aber durch die Vorbereitung, durch diese 4 Jahre Vorbereitung auf Gold, muss ich sagen, das hat auch 4 Jahre gebraucht, wirklich jede Baustelle anzugehen, ob es der Kopf ist, die Athletik, die Technikveränderung oder überhaupt Veränderungen anzugehen. Es ist halt alles ein Megaprozess gewesen, wo man ganz viel Geduld und Vertrauen brauchte. Und ich glaube, so gerade diese Wörter, Geduld und Vertrauen, die muss man sich immer wieder irgendwie eintätowieren oder neu für sich definieren, neu für sich auch wieder aufstellen. Als ich Mama geworden bin, sind diese Wörter Geduld und Vertrauen auch wieder komplett neu gewesen, aber die waren das Nonplusultra in allen Bereichen. Aus diesen 4 Jahren bis 2016 habe ich so mega viel mitgenommen für mich und fürs Leben.
Dann nehmen wir uns nochmal mit ins Finale. Letzter Ballwechsel, entscheidender Punkt für euch. Ihr zieht das Ding. Was geht dann in deinem Kopf vor?
Ja, also wir haben ja tatsächlich das Finale, den ersten Satz gewonnen. Da waren auch mal so knappe Phasen. Zweiten Satz haben wir mega krass geführt. Also wir haben fast ein 7-1 sogar nach Hause gebracht, ne? Also so, um mal auf Fußball wieder zu gehen, gegen die Brasilianerin. Ein 7-1, da feiern alle Deutschen. Aber wir haben 20-14 geführt, und die Brasilianerin ist nochmal beim Aufschlag, und an meiner Seite fliegt der Aufschlag ins Aus, und ich habe die Hände vorm Gesicht, und in meinem Kopf ist der erste Gedanke wirklich, wie, das war's jetzt? So einfach war das? Wir haben jetzt Gold bei Olympia? Das kann nicht so einfach gewesen sein. Weil aber alles einfach in sich gegriffen hat, weil alles so funktioniert hat, wie wir das vorbereitet haben, so für 4 Jahre. Und deswegen war das so ein krasser Gedanke jetzt so im Nachhinein. Ja, und dann lagen Kira und ich uns nur in den Armen. Ich glaube, wir haben nur geschrien. Ich war übelst heiser, weil wir einfach nur geschrien haben. Wir konnten es nicht fassen. Und die 50 Leute, die dann im Stadion von den Deutschen noch waren, weil wir einfach mal gegen 2950 BrasilianerInnen in dem Stadion haben gegen uns gepfiffen und geboot. Und es war schön, dann die Deutschen zu hören. Wir haben dann in den Armen gelegen mit unserem Team, mit den Leuten, die für uns da waren. Und dann mussten wir uns relativ schnell auch umziehen für die Siegerehrung und standen auf einmal auf dem Podium, und uns wurde die Goldmedaille gegeben, und da kamen dann nochmal so echt die Tränen, weil dann irgendwie nochmal so die Ruhe im Kopf ankam und die letzten 4 Jahre einfach durch den Kopf gingen, was das für ein Auf und Ab waren, und dass wir jetzt einfach hier oben stehen in Rio, in der Copacabana, war schon mega.
Wie hat sich dein Leben seitdem verändert, seitdem man sagen kann, du bist Olympiasiegerin? Es bleibt für immer.
Genauso wie du sagst, Olympiasiegerin für immer, das ist schon ein krasser Titel. Also das ist enorm. Es ist cool, dass wir auch so gesehen wurden, dass die Sportart gesehen wurde durch die Olympischen Spiele natürlich, aber auch durch die Goldmedaille von Julius und Jonas. Dann jetzt in 2016 von unserer Goldmedaille. Beachvolleyball ist in den Köpfen von den Leuten gewesen, und das hat auch viel gemacht. Also viele wollten Beachvolleyball spielen. Beachvolleyball hatte einen Boom. Und da wird man nun entdeckt hin und wieder oder wird gesehen. Und das war schon ein krasser Switch. Also dass ja die Sportart und die Person, wir als Person auch gesehen wurden. Ja, der Titel hat dann auch so viel dazu beigetragen, dass ich eigentlich wollten mein Mann und ich dann schon ein Kind bekommen nach 2016 und ich dann nur gesagt habe, du, da ist noch eine Weltmeisterschaft nächstes Jahr, den Titel haben wir noch nicht, können wir nochmal weitermachen. Also so, dass man so eine Erfolgswelle eigentlich hatte und die da nicht aufgeben lassen oder nicht ja, zu Ende bringen wollte, sondern noch einen draufsetzen. Und ja, so ein Titel macht schon viel mit einem.
Mit deinen Erfahrungen als Olympionikin, welche Chancen würde Olympia für die Stadt Hamburg und auch für den HSV bieten?
Boah, wo soll ich denn da anfangen? Also mega viele Chancen. Emotional ist, muss ich sagen, Olympische Spiele sind einfach das Nonplusultra, also gerade für die breiten Sportmasse. Und da so diese Nähe zu haben hier in der Stadt, das zum Greifen zu haben, zum Anfassen zu haben. Ich habe gerade auch von Julius und Jonas geredet, die ich als Vorbild angefasst habe und dann erst an meinen Traum glauben konnte. Das würde ja alleine schon so viel Switch in unserem Kopf machen, in allen Köpfen von den Kindern, die jetzt gerade anfangen mit Sport oder die Leidenschaft entwickeln für ihre Sportart oder die Möglichkeiten an der Teilnahme von Olympischen Spielen, nicht nur als Athlet, Athletin, sondern halt auch dabei zu sein, ist einfach mega. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen für die Generation jetzt, aber auch für später. Für die Stadt Hamburg ist natürlich mega, dass da eine Chance geben würde, um alle Sportstätten, neue Sportstätten, neue Infrastruktur, die das Leben in Hamburg auch vereinfachen würde. Und das sind einfach, also ich weiß, man weiß gar nicht, wo man aufhören sollte, weil es einfach so viele positive Aspekte da gibt für die Stadt. Und natürlich dann auch für den HSV, weil es dann einfach, es gibt neue Sportstätten, die wir auch benutzen können, dürfen, wo wir mehr Angebote machen können. Wir sind sehr flexibel, wir haben die Möglichkeiten, da ja, drauf zu springen und noch mehr zu machen. Und man kann da den ganzen Tag drüber reden, dass es eigentlich sehr positiv ist. Also die Menschen kommen da auch wieder zusammen zu den Olympischen Spielen. Das ist, glaube ich, der einzige, das größte Event, wo alle Menschen zusammenkommen und es, ja klar, wir sind wegen Wettkämpfen da, aber wir haben so viel Liebe dabei. Also mehr geht eigentlich nicht.
Wenn wir nochmal auf deine Karriere blicken, abgesehen von Olympia, bist du einmal Weltmeisterin geworden, viermal Europameisterin, 7-mal deutsche Meisterin. Du hast es eingangs erwähnt. Du hast viele tolle Menschen getroffen, viele tolle Orte gesehen. Wenn du es zusammenfassen müsstest, was hat dir der Sport gegeben?
Der Sport ist mein Leben. Der Sport ist eine absolute Lebensphilosophie. Der Sport hat mir geholfen, meine Lebensphilosophie zu entwickeln, zu feilen, auch immer noch dran zu feilen. Auch jetzt, nachdem ich aufgehört habe, ist mein Traum immer, mit Menschen, Sport, Kindern, positiven Ereignissen, Leidenschaft zu tun. Und das darf ich hier auch beim HSV zum Beispiel ausleben. Und das möchte ich halt eigentlich mein Leben lang machen. Punkt.
Wie war es dann, so der Schritt ins Karriereende zumindest aktiv zu gehen, die sportlich aktive Karriere zu beenden?
Härter, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Also da ich jetzt die letzten 2 Jahre bis 2024, bis zu meinen letzten Olympischen Spielen, die waren schon, mental war es eine extreme Herausforderung. Es war sehr viel, aber es hat, ich bin mega froh, dass ich den Schritt nochmal gegangen bin, um auch mit einem zweiten Sohn, mit einer tollen Partnerin wie Luisa Lippmann, mit den geilen Olympischen Spielen in Paris in Europa zu haben, wo viele Freunde und Familie da sein konnten, das nochmal zu erleben, das war mega. Aber danach war ich auch extrem müde und war fein für mich, dass ich da aufhöre. Dass ich habe meine Familie, ich habe eine gesunde, tolle Familie, in die ich sehr viel mehr Zeit und Energie investieren möchte. Und deswegen, es waren 20 Jahre Hochleistungssport und das war genug einfach. Deswegen war es okay. Aber es gab schon, man spricht ja immer von dem berühmten Loch, nachdem die Sportler aufgehört haben. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so trifft, weil ich, wie gesagt, ein Leben neben dem Sport habe mit der Familie. Aber da hat erstmal die Identifikation bei mir gefehlt. Also ohne Beachvolleyball tagtäglich für mein Ziel zu arbeiten, zu kämpfen, meine Routine zu haben. Boah, Also ich habe Monate wirklich damit zu kämpfen gehabt und wurde aber wieder von tollen Menschen aufgefangen, wie hier beim HSV, wie, also die Aufgabe hier alleine zu haben, die Familie zu haben, mich in neue Projekte zu stürzen, ganz viele tolle Menschen außerhalb meiner Beachvolleyball-Bubble zu treffen und zu hören, was es noch alles an Möglichkeiten gibt. Hat mich erst überfordert an all den Möglichkeiten, die es gibt. Oder das erstmal zu lernen, was es alles an Möglichkeiten gibt. Genau, aber da bin ich Schritt für Schritt dabei, für mich wieder einen Weg zu finden.
Nimm uns mal mit in deine aktuellen Projekte, abgesehen von deiner Tätigkeit als Vizepräsidentin beim HSV. Was bewegt dich aktuell?
Was mich bewegt, ist vor allem das weiterzugeben, was ich gelernt habe über den Sport, über die Jahre als Leistungssportlerin, in einem Team zusammenzuarbeiten, ja, wo man vielleicht Berge sieht, wie man die versetzen kann oder was ich gelernt habe, wie man die versetzen kann, das weiterzugeben. Und da ich gebe Vorträge, ich mache, bin dabei, einen Workshop zu erarbeiten, auszuarbeiten und da das zu kombinieren, den Spaß am Sport, aber durch den Sport auch ganz viele Werte mitzugeben, was Team bedeutet, wie man für sich selber Selbstbewusstsein, wie man da wachsen kann, wie man in die Offenheit kommt, auch mit Schwächen umzugehen, finde ich mega interessant und spannend. Für jedermann, jeder Frau. Und genau, das würde ich alles gerne, was ich über den Sport gelernt habe, weitergeben.
Welche weiteren Tätigkeiten hast du aktuell?
Ja, gerade darf ich viel unterwegs sein, was vor allem den Sport und die Gemeinschaft angeht. Also neben dem HSV Vizepräsidenten-Job darf ich auch als Active City Botschafterin unterwegs sein, darf Menschen für Sport und Bewegung begeistern. Dann das große Thema auf jeden Fall, die Olympischen Spiele hier nach Hamburg zu holen. Ich freue mich einfach, dass ich da meinen Beitrag leisten darf, dass ich meine Stimme dazu geben kann, weil das einfach ein extrem wichtiger Schritt ist, die Spiele hierher zu holen für alle Menschen, für alle Kinder, die ganze Generation jetzt, die in den, wann ist das, in 14, 15 Jahren dann hier aufs Parkett schlagen darf.
Beim HSV bist du jetzt seit rund einem halben Jahr im Präsidiumsamt. Wie hast du die ersten Monate erlebt und inwiefern konntest du da vielleicht auch von deiner internationalen Karriere als Beachvolleyballerin profitieren?
Boah, ich find's mega. Es macht tierisch viel Spaß. Ich habe ganz tolle Kollegen mit Henrik und Michael. Ich finde die ganz toll. Wir kannten uns vorher nicht. Wir haben uns aber in dem halben Jahr, war sehr intensiv. Wir haben uns sehr gut kennengelernt, muss ich sagen. Ich finde den Austausch immer ganz toll. Das erste halbe Jahr war für mich erstmal vor allem alles kennenzulernen. Also das alles mitzunehmen, aufzusaugen, wie komplex einfach dieser Mega-Verein ist. Und da vor allem die Gesichter auch zuordnen zu können zu allen Gremien, Abteilungen, Geschäftsstellen und da in die Verbindung zu kommen, in den tieferen Austausch auch zu kommen oder auch mal beim Kaffee in den Austausch zu kommen, so eine Regelmäßigkeit da auch hinzukriegen. Und das war gerade im letzten halben Jahr für mich das Wichtigste, da wirklich einen tieferen Einblick zu kriegen. Und genau. Das wird sich jetzt aber fortführen, dass ich da auch schon in die Abteilung, in die Sportabteilung, Amateursportabteilung mehr reingehe, ein paar Sachen zusammen auch mit denen hoffentlich entwickle. Es stehen einige Angebote an, wo ich mit dabei sein darf. Ich habe jetzt alleine letztens mit dem Angebot Boxen mit MS, mit Dilla, fand ich schon so erfrischend, so cool, dass man wieder gesehen hat, diese Bedeutung von Inklusion, wo unser Verein auch dafür steht, das wichtig findet, das einfach mal hautnah mitzuerleben, wie das überhaupt diese Angebote zustande kommen, dass ich da genau mehr Fühler noch auspacke.
Hast du vielleicht im HSV-Team auch noch das ein oder andere Beachvolleyball-Talent entdeckt?
Tja, sie springen ja mal alle weg, wenn ich mit meinem Beachvolleyball komme. Nein. Ja, tatsächlich, Henrik ist gar nicht so schlecht am Ball. Wir hatten ja die Kostümparty, eine Weihnachtsparty und dann hat er sich als Laura Ludwig verkleidet und musste ja mit dem Ball rumlaufen. Und an der Hand war er gar nicht so schlecht dabei, muss ich sagen.
Vielleicht ergänzend noch, du warst ja auch tatsächlich als Henrik dann verkleidet, insofern das hat sich ganz gut ergänzt damals.
Ja, das war mega, das hat tierisch viel Spaß gemacht und war, glaube ich, ein ganz cooler Gag.
Vielleicht noch abschließend, du sprichst jetzt schon mit sehr viel Leidenschaft über den Sport im HSV. Was sind denn so die Projekte, die du in den kommenden Monaten angehen möchtest?
Also grundsätzlich geht es darum, vor allem in den Austausch mit den Abteilungen, mit den Sportabteilungen zu gehen und die eine oder andere Abteilung zu besuchen. Gerade auch zum Beispiel jetzt, wenn es auch um mentale Stärke geht oder um den psychologischen Bereich, den ich jetzt auch die letzten 20 Jahre selber als Athletin durchgemacht habe, dass ich da vor allem zum Beispiel mal im weiblichen Fußballbereich, im Nachwuchsbereich mal reinschnupper und da einfach meine Erfahrungen mitteile. Oder es geht um die Abteilung Cheer und Dance, finde ich mega. Ich kenne Cheer und Dance an sich so nicht und finde ich total interessant, da mal reinzuschnuppern, wo man mehr Sichtbarkeit kriegen kann, wie man noch mehr Mitglieder dazu begeistern kann oder mehr Kids, Jugendliche dafür begeistern kann. Genauso wie andere Sportangebote. Da einfach in den Austausch zu gehen, wie man ja einfach mehr Sichtbarkeit kriegen kann, um für die Sportarten, für die Masse an Sportarten, die wir hier wirklich, an die Angebote, die wir haben, wirklich mehr Begeisterung zu schaffen und einfach auch zu zeigen, dass das möglich ist. Das ist neben der Tür, weil wir jetzt vom HSV her, muss ich sagen, wir haben so viele geile Standorte, ganz in Hamburg, dass wir da einfach mal aus der Tür rausgehen. 15 Minuten später ist da die Halle, wo wir dann halt den Sport beim HSV machen können. Also weißt du, deswegen bin ich auch zum Volleyball gekommen. Ich bin aus meiner Tür gegangen, bin 10 Minuten zu meiner Sporthalle gekommen und deswegen bin ich zum Volleyball gekommen. Wenn da vielleicht Handball gewesen wäre, vielleicht wäre ich auch Handballerin geworden, ich weiß es nicht. Aber es geht ja darum, die Nähe zu haben, die Möglichkeiten zu haben, die Gemeinschaft zu haben, um einfach zusammen Sport zu machen. Und da müssen wir raus, da müssen wir ganz weit raus mit unserem HSV und zeigen, was wir alles haben.
Das klingt nach viel Arbeit, aber auch vielen tollen Projekten in den kommenden Monaten. Von daher vielen Dank, Laura, dass du heute da warst. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war's mit der heutigen Folge Blau-Weiß-Schwarz, der Vereinspodcast des HSV, und am Ende gilt natürlich wie immer nur der HSV.
Woo, nur der HSV.